Also schon lange Zeit darf man religiöse Botschaften, auch politische Botschaften, nicht in die Öffentlichkeit tragen auf dem Fußballfeld. Und deshalb machen manche das halt danach. Nun ja, wir sind hier nicht auf dem Fußballfeld, wie ihr seht. Das hier anders aussehen, denke ich. Sondern wir sind unter uns Gläubigen. Und es ist nicht schön, dass wir gegenseitig uns den Glauben bekennen können. Mit Liedern, mit Gebeten, mit dem, was unser Leben ausmacht. Mit dem, wie die Jünger Jesu auch umhergegangen sind, das, was wir sehen und hören, das, was wir gesehen und gehört haben. Manchmal drängt sich ja der Gedanke auf und ich denke, dieser Gedanke macht uns oft Angst. Wir müssen andere von unserem Glauben überzeugen. Aber auch das hätte Jesus nie gesagt und das hätten die Jünger auch nicht tun können. Sie hatten nur bezeugt, was Jesus in ihrem Leben getan hat, was sie wussten, was sie von dem Alten Testament wussten, von den alten Schriften, vom Gesetz und den Propheten und von dem, was Jesus darüber gesagt hat. Übrigens, kleine Vorschau auf nächste Woche YouTube-Gottesdienst, da geht es darum, um das Alte Testament. Ist das Alte Testament nicht überflüssig? Seid gespannt, nur einmal ganz kurz. Damals war es so, die Menschen hielten sich an das, was Gesetz und Propheten, was die gesagt haben. Sie haben darauf vertraut und genau das wollten sie weitergeben. Das haben die Pharisäer und Schriftgelehrten zum Beispiel mit viel Eifer getan, mit viel Leidenschaft. Das hat ein Paulus mit viel Leidenschaft betrieben, lange Zeit. Das hat auch der jüdische Rat, wie er genannt wird, auch getan. Und der jüdische Rat, der ist so die Anfangsszene unserer Predigt. Nämlich der jüdische Rat, der hatte vor sich die zwei Apostel Petrus und Johannes. Ihr seht es nicht, doch jetzt seht ihr es. Danke. Und ich finde es so spannend, wie diese Menschen, die von Jesus gesandt worden sind, vor den jüdischen Rat treten. Da heißt es, die Mitglieder des jüdischen Rats wunderten sich, wie unerschrocken Petrus und Johannes auftraten. Dabei waren sie doch gar keine Gelehrten, sondern einfache Leute. Und gleichzeitig erkannten sie, dass die beiden zu Jesus gehört hatten. Und sie sahen den Geheilten bei ihnen stehen, da waren sie nicht in der Lage, Petrus und Johannes zu widerlegen. Tatsachenberichte, die die beiden vorgebracht haben. Und eine Person, die Tatsache wurde, sozusagen aus der Tat heraus im Namen Jesu Christi, ein Mensch, der geheilt wurde. Ist das nicht ein bisschen aufgezogen, mag der ein, andere Kritiker und Skeptiker denken, ein geheilter Mensch? Auch das bekommt man heute manchmal zu hören. Das gab es damals vielleicht, wer weiß, ob das überhaupt passiert ist. Na, vielleicht ist nur der Kern der Geschichte wichtig, aber das Wunder ist gar nicht passiert. Das haben die Menschen damals so gesehen. Und auch diese Argumente hören wir heute immer noch. Aber wir glauben, dass Gott Wunder tut, wie wir es auch gebetet haben und gesungen. Wir glauben, dass er heute noch Dinge tut, die weit über unseren Verstand hinausgehen. Dürfen wir damit überhaupt öffentlich auftreten mit solchen Sätzen? Man kann sich diese Frage stellen und ja, wenn man im Gespräch ist, ich denke, das hat der ein oder andere schon gemerkt, immer wieder, dann bekommt man auch diese Fragen gestellt. Ist es nicht Blödsinn? Ist es nicht Dummheit, so zu glauben? Ist es nicht naiv, in einer Welt, die so aufgeklärt ist und wissenschaftlich so vorangeht, so zu glauben, so zu vertrauen, dass noch Wunder passieren? Es ist interessant, wie das immer wieder thematisiert wird, auch in Filmen und Serien, wie dann auch die Wissenschaftler nicht mehr weiter können, als zu sagen, da ist was passiert, das können wir uns nicht erklären. Im medizinischen Bereich zum Beispiel. Ich muss manchmal Arztserien gucken, muss deshalb, eigentlich weil ich es aus Liebe zu meiner Frau tue, aber das ist ja eigentlich gar kein Muss, ne? Ja, ein anständiger Ehemann sagt da nicht Muss dazu, sondern sagt aus Liebe darf ich das sogar. Und da kommt auch immer wieder solche Sätze. Das ist ein Wunder, wir können uns das nicht erklären, egal wie man das glaubt oder nicht. Das ist interessant, es passiert heute immer noch so. Aber wenn wir die Jünger anschauen und die Geschichte mal ein bisschen wieder zurückspulen, dann merken wir, einige Monate vorher waren die gleichen Jünger gar nicht so unerschrocken und mutig, sondern sie haben sich von der Angst, die da war, abhalten lassen, sich zu Jesus zu bekennen. Obwohl ihr Mundwerk war durchaus mutig, das muss man sagen. Das hat sich nicht verändert, vor allem nicht bei Petrus. Der hatte gemeint, er könnte sogar in den Tod mit Jesus gehen, ins Feuer. Und alle anderen sind damit eingestimmt. Und vielleicht gibt es da manchmal auch so Momente, wo du innerlich denkst, wenn du so von Märtyrern hörst oder bei Open Doors von diesen ganzen Geschichten, du denkst so, so will ich auch glauben, in den Tod für Jesus zu gehen, ins Leid, in die Verfolgung. Und ich höre auch manche Christen, die sagen, hoffentlich bekommen wir irgendwann Verfolgung in unserem Land, damit wir endlich lernen, so zu glauben wie die. Und ich sage innerlich, ich möchte keine Verfolgung, ehrlich gesagt. Selbst wenn ich so glauben könnte, irgendwie möchte ich das nicht. Und doch hat Jesus das vorausgesagt, dass das passieren wird, dass sie uns zerreißen werden, dass sie uns hassen werden, uns Christen. Das passiert, wenn wir uns zum Evangelium an Jesus Christus bekennen. Das passierte damals, wie er es vorausgesagt hat, und das wird heute, und das passiert heute, da sind wir sehr verwöhnt in Deutschland, in vielen, vielen Ecken und Enden der Welt, in vielen Ländern passiert das gerade in diesem Moment. Es passiert und es ist keine Geschichte, nicht etwas, was vergangen ist, sondern es ist auch heute noch Realität. Menschen werden aufgrund des Glaubens, vor allem des Glaubens an Jesus Christus, verfolgt, drangsaliert, ausgepeitscht, gefoltert, verfolgt, auch bis in die Familie hinein und auch in Familien selbst ganz arg schlimm. Und das zeigt mir immer wieder, wie gut es uns geht und wie viel Freiheiten wir haben und die nutzen, um unser Leben so zu führen, dass das nicht nur auf einem T-Shirt stehen muss, sondern dass das jeder erkennen kann, wie bei Petrus und Johannes. Sie wussten nichts von diesen zwei Menschen, nicht so richtig. Sie wussten, sie gehören irgendwie zu Jesus. Ihr Reden, ihr Leben, ihr Auftreten, das hat sie an Jesus Christus erinnert. Glaube Privatsache? Naja, das hätten sie vielleicht gerne gehabt, als sie Jesus verleugnet haben und ihn im Stich gelassen haben. Als sie sich verbarrikadiert haben vor Ostermorgen und sich zurückgezogen haben. Und nein, sie haben sich nicht zurückgezogen zum andächtigen Gebet und zur Versammlung, sondern sie hatten sich aus Angst zurückgezogen, dass dasselbe mit ihnen passiert, was mit Jesus passiert. Und wie oft ziehen wir uns innerlich zurück, weil wir Angst haben. Und wir müssen nicht die Peitsche oder irgendwas fürchten, nicht die Folter, sondern es sind vielleicht, wenn es ganz schlimm kommt, verbale Attacken oder dass unser Ruf geschädigt wird. Und im Angesicht dessen, was uns passieren könnte und was anderen Menschen passiert, würden wir sagen, es ist ja eigentlich gar nichts. Und doch trauen wir uns nicht. Trauen nicht zu dem zu stehen, was Jesus gesagt hat. Leben nicht das, was Jesus gesagt hat. Ein Sprichwort sagt, ich habe leider vergessen, gesagt, ich habe es vorher gebetet, aber ein Sprichwort sagt, bezeuge deinen Glauben und wenn es nötig ist, dann gebrauche auch Worte dazu. Bezeuge deinen Glauben und wenn es nötig ist, gebrauche auch Worte dazu. Das passt ganz gut zu dem, was der Carsten vorher in der Moderation auch gesagt hat. Es geht nicht darum, große Worte zu schwingen. Das hat ein Petrus auch erleben müssen. Aber sein tatsächliches Zeugnis in seinen Taten, die Taten der Apostel, wie die Apostelgeschichte genannt wird ursprünglich, die haben gezeigt, dass sie zu Jesus gehören. Was hat sie so stark gemacht? Es ist vor allem das Gebet. Corrie ten Boom, ihr habt vielleicht diesen Vers noch vor oder in den Ohren, an dem einen oder anderen Online-Gottesdienst habe ich den auch schon gebraucht, der mir auch persönlich immer wieder Mut macht. Mut ist Angst, die gebetet hat. Ja, du darfst Angst haben. Ja, ich darf Angst haben. Und wir haben Angst. Und das ist nichts Schlimmes. Schlimm wäre es, wenn wir selber irgendwie versuchen, mit dieser Angst alleine umzugehen. Aber wir haben den Stärkeren neben uns, der gesagt hat, in der Welt habt ihr Angst, aber seid getrost. Ich habe die Welt überwunden. Ich bin stärker. Und hey, auf der Seite des Stärkeren, das weiß doch jeder, der schon mal an der Seite des Stärkeren war, vielleicht des Papas oder der Mama, vielleicht eines Vorbilds, das bei ihm ist, ja, da lebt man auf, da lebt man anders, da versucht man ganz andere Dinge. Wenn einer mit dabei ist, der stärker ist. Ich weiß noch, auf dem Fußballplatz manchmal, ich war eher sehr schüchtern und zurückhaltend, schmal und schmächtig und daher oft ausgelacht. Und auch der Letzte, der irgendwie gewählt wurde, da war ich oftmals ganz, ganz froh, wenn an meiner Seite stärkere Fußballspieler waren, weil da konnte ich mich so ein bisschen ranhängen. Oder auch bei der Musik, ne? Das kennen alle, die Musik machen, vielleicht auch vor anderen Leuten. Oh, das ist gut, wenn man sich so ranhängen kann an jemand. Und ist es nicht gut, dass wir uns an Jesus ranhängen können? Wir müssen ja gar nicht vorangehen. Wir müssen nur nachfolgen. Er geht voran. Wir können uns ranhängen an ihn. Das ist doch was Schönes. Das befreit und das macht auch Mut. Das nimmt uns die Angst und den Druck, etwas sein zu müssen, was wir nicht sind. Und nicht jeder ist zum Evangelisten gemacht von Gott. Und nicht jeder hat diese Gabe. Es gibt so viele. In den damaligen Gemeinden gab es unzählige Gaben und Paulus hat sie immer wieder benannt. Es gab Seelsorge, es gab Hirten, es gab Menschen, die in fremden Sprachen geredet haben. Es gab Menschen, die diese fremde Sprache ausgelegt haben. Es gab Menschen, die prophetische Worte gesprochen haben. Hinein in die Situation der Menschen, in die Zukunft hinein. Aber es gab auch andere, die hatten diese Gabe nicht. Und. Und es gab nur wenige, die sich getraut haben, auf die Straße zu gehen, würden wir sagen, und das Evangelium mutig und offen zu verkündigen. Das waren immer Einzelne. Auch hier, wir reden hier nur über Petrus und Johannes. Der Rest war in ihren Häusern und hat gebetet. Mut ist Angst, die gebetet hat. Und das, auch das lesen wir immer wieder. Sie ziehen sich immer wieder zurück in ihre Häuser zum Beten. Und dann beten sie, auch als sie wieder mal vor Rat standen, wenn man das sieht in Apostelgeschichte 4, Vers 29. Herr, höre jetzt, wie sie uns drohen. Hilf uns, deinen Dienern, deine Botschaft mutig und offen zu verkünden. Was ist dein Gebet? Betest du dafür, dass die Umstände sich ändern? Dass dein Leben sich verändert? Dass die Dinge einfacher werden? Die Menschen damals haben gebetet, dass sie in den Umständen, in der Situation hinein, dass sie mutig und offen sein können. Dass sie ein Leben führen können, das auf Jesus Christus hinweist. Wo drauf steht, ich gehöre zu Jesus. Nicht nur als Fußballer, der durfte das übrigens noch. Kaká heißt er, brasilianischer Fußballer, der durfte dieses T-Shirt noch zeigen. Danach nicht mehr oder später. Und ist das nicht schön? Wir können Jesus bekennen mit unserem Leben und mit unserem Reden. Das war damals schon so und wenn wir darum beten, dann wird es Jesus auch schenken. Das ist meine Erfahrung und ich glaube, ganz, ganz viele von euch haben diese Erfahrung auch schon gemacht. Dann wird das passieren, was Jesus auch seinen Jüngern gesagt hat, weil er sie geschickt hat und was Paulus später aufgenommen hat. Dass sie nämlich beten sollen für ihn. Dass sie ihn, um ihn beten sollen, der im Gefängnis sitzt. Der nicht mehr weiß, wie es weitergeht. Aber zu Hause beteten die Menschen für ihn. Und auch da, er braucht gar nicht sagen, ihr müsst alle so sein wie ich, ihr müsst alle das Evangelium verkündigen. Nein, er sagt, betet auch, dass ich es anderen so enthüllen kann, wie mein Verkündigungsauftrag aussieht. Betet, dass ich weiterhin so dienen kann. Und wenn du dich selber nicht wiederfindest als Evangelist, dann hoffe ich, dass du keine Ausrede findest, um zu beten für die Evangelisten. Um zu beten für die Pastoren, die das Wort Gottes verkündigen. Nicht nur für mich, auch für andere. Um zu beten, finde keine Ausrede. Nutze die Zeit, das ist ja manchmal nur Sekunden. Nutze die Sekunden, die du von Gott bekommen hast und bitte dafür, dass Gottes Wort verkündigt wird, denen, denen es als Gabe gegeben ist. Nein, du musst nicht an die Front, nicht immer, sondern du darfst auch im Hintergrund beten dafür. Betet für die Anliegen, die wir in unserer Gemeinde auch erleben. Auch wenn du dich vielleicht selber nicht damit identifizieren kannst. Du hast keine Ausrede dafür vor Gott, dafür zu beten. Das ist das, was er uns wichtig macht. Das, was Paulus den Menschen wichtig macht in der Gemeinde. Und es ist interessant, was er auch den Menschen sagt, die nicht Evangelisten sind, die nicht das Wort so mutig und offen verkündigen kann. Er sagt, führt ein Leben in aller Weisheit. Macht das Beste aus der Zeit, die euch gegeben ist. Ist das nicht was Starkes? Dass wir reden sollen, verbindlich, und dass unser Leben auf den hinweisen soll, an den wir glauben. Dass Menschen Fragen stellen und wir werden die angemessene Antwort finden. Wie oft zerbrechen wir uns den Kopf, was wir sagen sollen? Wie oft denken wir wissen nicht, wir sind nicht qualifiziert genug, wir müssen uns noch mehr schulen, wir müssen noch mehr das tun und das tun. Jesus hat gesagt, da ist ein Beistand. Der ist der, der euch in alle Wahrheit führt und der euch verstehen lässt, was ich damals den Jüngern gesagt habe. Mir ist gegeben alle Gewalt, nicht dir ist gegeben alle Gewalt und mir auch nicht. Jesus hat die Gewalt, Jesus hat die Macht. Er kann und du musst nicht. Er kann und er hat die Kraft. Er hat sie damals seinen Jüngern durch den Heiligen Geist gegeben und deshalb kannst du stark sein. Nicht aus deiner eigenen Stärke, das wird nichts. So sagt Paulus auch, wenn ich schwach bin, bin ich stark. Sagt er auch, aus dem Gefängnis heraus, aus diesen Situationen heraus, als er der anderen Gemeinde in Rom schreibt oder auch in Korinth. Immer wieder diese Worte. Schön, was Alexander Sand dazu sagt, ein Theologe, der in dem Kommentar Wuppertaler Studienbibel vorkommt. Da sagt er, der Beistand des erhöhten Christus macht es möglich, dass Kleinglaube, Zweifel und ängstliche Sorge nicht übermächtig werden und so den Erfolg der Mission in Frage stellen. Dieser Beistand, den nennt Jesus den Heiligen Geist, die Kraft von oben, die Kraft von Gott eigentlich übersetzt. Ihr werdet Kraft von oben empfangen und dann werdet ihr meine Zeugen sein. Ganz klar, nicht konjunktiv, nicht ihr könntet eventuell meine Zeugen sein, sondern ihr seid meine Zeugen. Wer mir nachfolgt, ist mein Zeuge, Punkt. Dem ist nichts hinzuzufügen. Ihr seid Zeugen Jesu, wenn ihr ihm nachfolgt. Der Herr hat gesagt, so Paulus, du brauchst nicht mehr als meine Gnade, denn meine Kraft kommt gerade in der Schwäche voll zur Geltung. Oder meine Kraft ist in den Schwachen mächtig. Und Paulus, er war wahrhaft kein wunderbares Vorbild eines Redners oder eines Typen. Ja, wahrscheinlich ein bisschen untersetzt, glatzköpfig, nicht annähernd das Ideal der damaligen Zeit. Einer, dem man nicht annähernd abnehmen konnte, was er gesagt hat, weil er nicht danach aussah. Und er hat damit gekämpft, gerungen mit Krankheiten, die er erlebt hat. Gerungen vielleicht auch mit seinen geistlichen Erfahrungen, die er erlebt hat. Und man weiß es nicht genau, als er dieses Gespräch mit Gott hat und um Kraft bittet und darum bittet, dass Gott ihm doch dieses wegnimmt. Und dreimal, und er hat immer noch diesen Pfahl im Fleisch, martialisch, wie Paulus das ausdrückt, ne? Und er kommt nicht weg. Und die Antwort von Gott ist nicht, ich nehme dir das weg, das ist ja so interessant, sondern er sagt, meine Kraft kommt in deiner Schwäche zur Geltung. Meine Kraft ist in den Schwachen mächtig. Nicht, weil du Paulus heißt und aus Tarsus kommst und was auch immer zu den Füßen von Gamaliel lagst, heißt, dass es sein theologischer Lehrer war. Das macht dich nicht aus, Paulus, sondern meine Gnade. So was Paulus später sagt, durch Gottes Gnade bin ich, was ich bin. Das macht Persönlichkeit aus, das macht Existenz aus. Durch Gottes Gnade bin ich, was ich bin. Und da hört er ja nicht auf, davon zu reden. Und wir könnten meinen, Jesus lässt uns ins offene Messer rennen, wenn wir anfangen, über ihn zu sprechen, wenn wir anfangen zu leben und immer wieder ihm zu zeigen und anderen zu zeigen, dass Jesus eben nicht zu allem Ja und Amen sagt, sondern dass er zu den Sündern gegangen ist, ja, aber dass er sie niemals so hätte lassen, so wie sie sind, hätte lassen wollen. Jesus hat immer Interesse, dass der Mensch gerettet wird, dass er verändert wird und zwar grundlegend. Nicht, dass gewisse Lebenseinstellungen so sich ändern, sondern dass er grundlegend verändert wird, dass diese Barriere, Mauer, Graben, wie man es auch immer mag, zwischen Gott und Mensch aufgehoben wird, dass dieser Mensch gerettet wird. Und das ist der Schatz, den wir auch heute noch in zerbrechlichen Gefäßen haben, wie Paulus das an anderer Stelle ausdrückt. Jesus hat zu seinen Jüngern, hat sie gesandt, mitten unter die Wölfe. Mitten unter die, die sie zerreißen. Aber eins dürfen wir nicht vergessen, wir sollen Schafe sein. Und auch da wieder Nachfolgende, mitten unter die Wölfe. Seid klug wie die Schlangen, sagt er ihnen, aber zugleich aufrichtig wie die Tauben. Nehmt euch in Acht vor den Menschen, denn sie werden euch an die Gerichte ausliefern, die in den Synagogen tagen, um euch dort auszupeitschen. Ihr werdet euch vor Regierungen, Beamten und Könige stehen müssen, weil ihr euch zu mir bekennt und ihr sollt als Zeugen für mich eintreten vor den Heiden, vor ihnen und den Heiden. Klammer auf, Heiden heißt alle anderen Länder und Völker als das Volk Israel. Klammer zu. Wenn man euch den Gerichten ausliefert, macht euch vorher keine Sorgen darüber, was ihr sagen sollt, sondern sagt, was euch in dem Augenblick einfällt. Denn, Achtung, nicht ihr werdet dann reden,
sondern es ist der Heilige Geist. Es ist der Geist eures Vaters, der durch euch redet. Matthäus 10, 16 bis 20. Der Heilige Geist wird durch euch reden. Das hat er seinen Jüngern gesagt. Das haben sie erlebt. Und deshalb konnten sie mutig und offen auftreten. Sie haben gemerkt, dass Jesus sie eben nicht ins offene Messer laufen lässt, sondern wem er eine Aufgabe gibt, dem gibt Jesus auch eine Gabe und wird sie zurüsten dafür, was sie zu tun haben. Und wenn du vielleicht eher einer der stillen Sorte bist, dann hat es seinen Grund, und zwar seinen guten, seinen gesunden Grund, weil du eine Gabe Gottes bist, weil du so still bist, weil du dich zurückhältst, weil du gut zuhören kannst. Und wo andere schon lange wieder in ihren Gesprächen verwickelt sind, beobachtest du und lernst. Glaube nicht, dass man nur Typ A sein kann. Das Alphabet hat so viel mehr Buchstaben für dich bereit. Du kannst so viel anderes auch sein. Paulus selbst hatte wenige, so vermutet man heute, wenige Evangelisten in der Gemeinde. Aber er hatte viele Beter, viele, die ihn unterstützt haben. Er war einer, der als Adler vorausflog und manche konnten nicht mit ihm. Auch das lesen wir in der Apostelgeschichte. Mit Adlern kann man schlecht fliegen. Das funktioniert nicht so gut. Die fliegen manchmal voraus. Ich wünsche dir sehr, dass du nicht verzweifelst an deiner eigenen Schwäche, an deiner Begrenztheit, die du dir auch immer wieder vor Augen malst. Vielleicht auch manchmal unberechtigterweise, weil Gott mehr in dir sieht. Aber dort, wo sie dich vielleicht auch kaputt machen möchte, wo sie dir zeigen will, du kannst das nicht, wünsche ich dir, dass du die Macht dessen spürst, des Stärkeren an deiner Seite, der gesagt hat, mir ist alle Macht gegeben. Und das passiert in ganz banalen Momenten. Wenn du gefragt bist, warum du eigentlich hierher gehst, schwierig, ne, das zu antworten. Was sagt man denn darauf? Dass du gerne hier bist? Dass du dich gerne mit Christen triffst, dass du gestärkt und ermutigt für deinen Alltag wirst, dass du zugerüstet wirst wie die ersten Christen. Übrigens, an dieser Stelle immer wieder der Irrglaube, der muss uns endlich wieder verlassen, dass wir glauben, die Christen versammelten sich mit vielen anderen, die an Jesus nicht geglaubt haben. Das ist nicht wahr. Die Gläubigen, die geglaubt haben, so heißt es immer wieder in der Apostelgeschichte, die Gläubigen kamen zusammen. Die zum Glauben gekommen sind. Und der Ort, an dem Versammlungen stattfinden, ist der Ort, an dem wir gestärkt und zugerüstet werden für eine einzige Aufgabe, um anderen Menschen zu bezeugen, dass Jesus der Retter in unserem Leben ist und dass er der Retter für alle Menschen ist, wie wir es vorher gesungen haben. Es gibt keine andere Berufung für den Christen als Mission. Warum? Weil Gott im Wesen Mission ist. Er sandte seinen Sohn, und er sandte den Heiligen Geist durch Jesus. Das nennen die Theologen auch Missio Dei, die Mission Gottes, der Auftrag Gottes, der sich in diesen Personen zeigt. Nicht ihr werdet reden, sondern der Heilige Geist. Diese Kraft, die wünsche ich uns, ganz täglich, ganz einfach, in den Gesprächen, so wie es da heißt, der Heilige Geist, er setzt sich für uns ein. Ich gehe noch ein bisschen weiter. Und das ist etwas, was ich euch am Ende mitgeben will. Ich habe gepflanzt, Apollos hat gegossen, aber Gott hat es wachsen lassen. Aber Gott hat es wachsen lassen. Es zählt nicht, wer gepflanzt oder gegossen hat. Es zählt nicht, wer gepredigt hat und wer sich irgendwie alles Mögliche gemacht hat, um das Wort Gottes herauszubringen, sondern es zählt Gott, der es wachsen lässt. Du kannst noch so viel pflanzen und gießen, wenn nicht wächst. Wenn der nicht dafür sorgt, dass es wächst, dann hast du umsonst gearbeitet. Dann ist die Mühe es nicht wert. Deshalb fragen wir immer wieder, ist es Gottes Werk oder unser Werk? Genau wie Gamaliel dann, der schlaue Kerl, zu den Leuten gesagt hat, bleibt ganz cool, bleibt ganz ruhig. Ihr könnt diese Männer, die da stehen, ihr könnt die auspeitschen, ihr könnt sie foltern, ihr könnt alles machen mit denen, aber ihr werdet das Gottes Werk, was da passiert, nicht zugrunde richten, wenn es Gottes Werk ist. Und wenn nicht, dann müsst ihr euch nicht kümmern, dann wird alleine wieder vorbeigehen. Es ist nicht alleine vorbeigegangen, sondern die Botschaft Jesu hat sich bis heute verbreitet. Zum Ende ein Zitat aus einem Film, den wir in unserer Jugendgruppe gesehen haben. Der Tim war dabei. Aus Facing the Giants, ein christlicher Film, der so viel heißt wie im Angesicht der Giganten, der Riesen zu stehen. The Giants steht aber für ein Football-Team, deshalb dieser Titel. Und ich fand es ein schönes Zitat, dass ein Geistlicher dem Coach, dem Trainer gesagt hat, der sein verkümmertes und kaputtes Team irgendwie aufbauen wollte und da fast zerbrochen ist daran. Und er sagt, der Herr sorgt für den Regen, wenn er es für richtig hält. Sorgen Sie dafür, dass dann das Feld auch Wasser aufnehmen kann. Alles, was wir tun müssen, ist das Feld zu bereiten, dass das Wasser, der Segen, den Regen, den Gott schenkt, wie passend, dass er dann auch wachsen lassen kann. Das ist deine Aufgabe in deinem Leben, so zu leben, dass andere Fragen stellen. Also nicht die Frage, ist Glaube Privatsache, sondern die Frage, ich gehe mal ein bisschen weiter, führst du ein fragwürdiges Leben? Die soll uns bestimmen. Führen wir ein fragwürdiges Leben? Michael Frost hat dazu ein schönes Buch geschrieben. Nach den Ferien oder ja nach dem Urlaub, wenn ich auch wieder da bin, werde ich da Einheiten auch dazu machen, weil ich das lesenswert finde und auch sehr, sehr stark, gerade auch sehr praktisch, wie wir unseren Glauben so leben können, dass andere Fragen stellen. Mit Segen, dass Menschen den Segen Gottes erleben. Dass Menschen zeigt, dass Jesus ihr Retter sein möchte. Nicht ein bisschen was verändern in ihrer Lebensgeschichte, sondern alles grundlegend verändern und sie retten. Amen. Ich spreche ein Gebet, bevor wir das letzte Lied miteinander singen und hören, das Glaubensbekenntnis in gesungener Form, bete ich noch ein Gebet, das ich gefunden habe, Gebet für meine Freunde. Da kannst du einsetzen, wer auch immer dir auf dem Herzen liegt. Ich bete für meine Freunde. Vater, ich bete für mein Herz. Bitte mach mir wichtig, was dir wichtig ist. Mache mein Herz bereit, auch Dinge aufzugeben, damit Menschen dich finden. Befreie mein Herz davon, meine Mitmenschen als Bekehrungsobjekte zu sehen. Ich bete für meine Freunde. Bitte mach mir wichtig, wer dir wichtig ist. Zeig mir, wie ich meine Freunde für dich begeistern kann. Bring mich mit Menschen in Kontakt, die offen für dich sind. Ich bete für meinen Alltag. Ich wünsche mir, dass ich so lebe, dass andere Fragen stellen. Bitte gib mir offene Augen für die Not um mich herum. Hilf mir regelmäßig, ehrlich und intensiv für andere Menschen zu beten. Ich bete für meine Möglichkeiten. Ich bete für ein offenes Haus und Gastfreundschaft. Ich bete für gute Gespräche über dich. Ich bete, dass Menschen in meinem Umfeld dich kennenlernen und dir komplett vertrauen. Bitte benutze mich dazu. Amen. Wir hören, und ihr dürft gerne wieder mit der Maske mitsingen. Das glaube ich.